Energietage 365. Der Podcast zur Energiewende und Klimaschutz.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jürgen Pöschk. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge des Energietage-Podcastes, dass ich heute dem Thema Wärmewende und dem Blick der Heizungsindustrie auf die Wärmewende widmen wird. Wir freuen uns sehr, Dr. Tilman von Schröter, den Geschäftsführer von Weiland Deutschland, für dieses Gespräch gewonnen zu haben, dass ich in fast bewährter Manier mit Chris Seelos von Energate, dem Chefredakteur dort, gemeinsam führe. Chris, deine erste Frage.
Herr von Schröter, Sie haben im Rahmen der Berliner Energietage am Montagabend bei einer sehr gut besuchten Veranstaltung mit dem Titel Wärmewende im Realitätscheck teilgenommen. Geben Sie uns zum Start doch mal einen Einblick. Wo steht denn die Energiewende bzw. die Wärmewende aus Ihrer Sicht aktuell?
Also, um das zusammenzufassen, wir haben die Wärmewende angeschoben, aber wir sind noch nicht auf der Geschwindigkeit, auf der wir sein wollen. Aber ich glaube, es gibt sehr gute Chancen, dort deutlich Geschwindigkeit aufzunehmen. Und in der Gesamtgemengelage, muss man sagen, ist dezentrale Wärmeerzeugung, insbesondere durch Wärmepumpe, natürlich das Thema Nummer eins. Sehr erfolgreich letztes Jahr schon mit dem größten Beitrag in der CO2-Reduktion und auch gerade in dem aktuellen Szenario der hohen Energiepreise natürlich der Hebel der Stunde mit einer deutlichen Belebung auch in 26.
Sie verweisen direkt auf die momentan gerade positive Entwicklung im Markt. Das hat auch mit einem hohen Wärmepumpenabsatz zu tun. Wenn wir noch mal ganz kurz auf die letzte Legislaturperiode zurückgucken, da war das Gebäudeenergiegesetz der große Aufreger, auch ein Thema Nummer eins in allen möglichen Nachrichtenformaten. Jetzt kommt das neue Gebäudemodernisierungsgesetz. Ist das Gebäudemodernisierungsgesetz aus Ihrer Sicht ein gutes Gesetz?
Also das ist natürlich heute noch schwer zu beurteilen, weil es ist ja noch nicht da. Es sind Eckpunkte veröffentlicht. Ich glaube, was diese Eckpunkte im Wesentlichen tun, ist ein bisschen den Druck aus den Innenstädten mit einer Blockbebauung rauszunehmen, wo wir mal selbstkritisch als Industrie noch nicht die tollsten Lösungen anbieten, in dem Sinne bezahlbare, nachhaltige Heizsysteme. Und ich glaube, sie wird diese Veränderung etwas Zeit geben, für Innovationen noch mehr Traktion zu bekommen, damit man eben auch eine bezahlbare Wärmewende in diesen Innenstädten organisieren kann.
Vielleicht können wir da nochmal direkt einhaken, ein Stück zurückdenken. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen die Entwicklung der Heizungsindustrie in Deutschland nahebringen, weil wenn wir uns so zurückdenken, Wärmepumpe war anfangs sowas für Technikenthusiasten. Dann gab es ja schon Bestrebungen, das Thema nach vorne zu bringen. Dann gab es Vorbehalte, insbesondere im Handwerk natürlich sehr stark. Und die Heizungsindustrie stand immer so ein bisschen unter dem Generalverdacht, na, die wollen Brennwert bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verkaufen. Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen Ihre Entwicklung bei Weiland Revue passieren lassen.
Oh, das ist aber eine gefährliche Frage für jemanden, der schon 20 Jahre bei Weiland ist. Dann ist Revue passieren natürlich lang. Also, ich versuche es mal im Zeitraffer. Also klar, die Versorgung der deutschen Häuser mit Wärme war sehr, sehr gaslastig über die letzten Jahre, weil, sag mal, wir hatten immer sehr günstiges Gas. Es war die wirtschaftlichste Möglichkeit und im Vergleich zu anderen auch relativ effizient und umweltfreundlich. Begonnen hat der Umbau in den Nullerjahren. Da ging es los mit Wärmepumpen, insbesondere im Neubau. Und mit der ersten Welle einer Veränderung. Dann kamen die 10er-Jahre, die würde ich mal unter dem Motto titulieren, Stillruht der See, mit den Konflikten, die dann losgingen, auch mit Russland und eher einer Schwemme von fossiler Energie und niedrigen Energiepreisen, waren die gezeichnet von, es tut sich eigentlich so gut wie gar nichts und die Wärmepumpe hat in Deutschland auch nicht den Weg richtig in Altbauten gefunden. Und das änderte sich, als dann 2019 klar wurde, Mit der Weiterentwicklung kommen wir eigentlich bei unserem politischen Ziel der Wärmewende nirgendwo hin. Wir müssen was ändern. Und dann ging es dann auf einmal relativ schnell. Sommer bis Herbst hat sich die Heizungsindustrie ein bisschen die Augen gerieben, weil war immer so das Vorwurf, die Politik, die kommt nicht in die Pötte. Dann wurde es aber schnell. Dann war zu Weihnachten 19 klar, wir wollen da wirklich loslegen. Und das war der Startschuss für eben erneuerbare Technologien auch im Altbau. Und dann ging es los. Und dann begann Rollercoaster und eine Branche, die sehr viel Stabilität gewohnt war, hat angefangen mal sich in Flexibilität zu üben. Also dann ging es sehr stark los mit dem Wachstum von erneuerbaren Technologien, also sicherlich auch Biomasse und Wärmepumpe. Dann mit der Krise in 2022, Explosion der Nachfrage, starkes Umbauen. Dann Gegenbewegungen, als dann in der Bild-Zeitung stand, jemand will einem die alte Öl- oder Gasheizung weglegen. Dann ging sozusagen das Pendel irgendwann in 23 zurück. Und so haben wir gelernt, als Branche mit vielen Wellen klarzukommen und haben in den Jahren, in den letzten, ordentlich an Flexibilität hinzugelegt.
Und die Wellen, mit denen Sie klarkommen mussten, waren immer deutsche Wellen. Also ich habe ja lernen müssen und dürfen, dass Weiland ein global agierender Konzern inzwischen ist. Können Sie da so eine Gewichtung vornehmen, wie wichtig deutsche Einflüsse auf die Entwicklung der Weltmarktführerindustrie in Deutschland ist?
Also es waren nicht nur deutsche Wellen, weil also einmal gibt es natürlich den europäischen Green Deal und der geht in anderen europäischen Ländern, hat er zu gleichen Dingen geführt. Gleichzeitig war natürlich neben der Ukraine auch die Covid, ich nenne es mal Krise, eine Riesenchance für alle, die ums Haus rum Dinge anbieten, weil wenn man nicht mehr auf Konzerte, Restaurants und Reisen geht, dann baut man sein Nest. Also von daher war das natürlich eine partikuläre Konjunktur, aber auch in ganz Europa oder global, dass da eben Dinge passiert sind. Jetzt die Effekte, die wir spezifisch aus Veränderung deutscher Fördergesetze und Anreizgesetze haben und auch aus Veränderung des Ordnungsrechts, die sind natürlich deutschlandspezifisch. Und da hilft es bei uns bei Weiland natürlich, aber so sind die großen anderen, Bosch, Fitzmann etc. auch alle aufgebaut, dass man eben internationaler ist. Und für uns, wir haben 80% unseres Geschäfts außerhalb von Deutschland. Das heißt, die Veränderung, starke Veränderungen im Heimatmarkt sind immer besonders wichtig, weil Deutschland unser größter Markt ist. Aber wir stehen jetzt nicht nur auf dem deutschen Bein. Und das hat auch bei den Ausschlägen in den letzten Jahren geholfen, weil muss man sehen, der Heizungsmarkt in 23 ist knapp 50% gewachsen. Alles auf Investitionen. Im nächsten Jahr ist er um knapp 50% zurückgegangen. Dann ist man dann mit anderen Dingen beschäftigt. Also diese Wellen sind dann natürlich schon substanziell. Und wenn man da ein bisschen globaler das austarieren kann und andere europäische Länder oder globale Länder haben dann einen anderen Trend, dann macht das für ein Gesamtunternehmen verdaubarer.
Welchen Anteil machen Gasheizungen bei Ihnen im Portfolio heute noch aus?
Also wenn man jetzt wieder von Deutschland anfängt, gibt es noch Gasheizungen, aber wie letztes Jahr gesehen wurde, auch im Gesamtmarkt, hat die Wärmepumpe klar die Nummer 1 Position erhöht oder erklommen. Und so ist es bei uns auch. Also klar, stärkstes Segment ist die Wärmepumpe. Und wir haben aber immer noch sehr viele Etagenheizungen, wo wir heute keine so super alten Alternativen haben, die effizient und bezahlbar sind. Und deswegen werden in Deutschland dieses Jahr sicherlich auch wieder 200.000 Gasheizungen verbaut. Und da sind auch Weilandheizungen dabei.
Die Wärmepumpe steht mittlerweile trotzdem in Deutschland, so wie Sie es auch gerade gesagt haben, auf Nummer 1. Es gab gerade im ersten Quartal einen deutlichen Markthochlauf. Jetzt kommt das Gebäudemodernisierungsgesetz, das noch nicht beschlossen ist, aber wir kennen ja die Eckpunkte. Glauben Sie, dass das Gesetz wieder zu einem Marktrückgang bei den Wärmepumpen führen könnte?
Ja, also ich glaube, wenn man die Treiber schaut, warum ist die Wärmepumpe so attraktiv? dann ist das, die führt zu deutlich niedrigeren Betriebskosten. Die durchschnittlichen Betriebskostenersparnis sind 30%. Und das heißt, wenn ich irgendwo bei mir bohren kann oder einen Lüfter aufstellen kann, warum soll ich mir diese 30% Betriebskostenersparnis nicht holen? Das macht halt keiner. Und deswegen wird im alten Gesetz eine Wärmepumpe möglich und im neuen wird die Wärmepumpe möglich sein. Und deswegen setzt sich das im Ein- und Zweifamilienhaus weiter durch. Ich glaube, die wesentliche Veränderung jetzt von GEG und GMOD-G, so wie ich sie lese, ist eben, was machen wir mit den Innenstädten und da mit der Blockbebauung. Weil die Leute, die da wohnen, die können häufig eine Wärmepumpe weder aufs Dach noch vor noch hinters Haus stellen. Und dann ist es doch deutlich schwieriger mit den Alternativen. Was mache ich jetzt? Und vor allen Dingen von dem Hintergrund, eine Heizungsinvestition ist 20, 25 Jahre. Was passiert denn die nächsten 20, 25 Jahre auch mit der Energieversorgung? Und da sind halt die Herausforderungen, dass wir entweder, wenn ich dann eine Wärmepumpe nicht bauen kann, über grüne Moleküle, also grüne Gase etc. rede oder über die Fernwärme. Und beides, wenn ich da auf die Grundstruktur der Kosten schaue, wird es grob mindestens doppelt so teuer für denjenigen, der wohnt, wenn ich auf eine Alternative gehe. Und das ist natürlich sozialpolitisch zu überlegen mit der Bezahlbarkeit, was können wir da tun? Und in der Demokratie muss man natürlich auch sagen, wenn man jedem sagt, ah, kannst du weiter tun, aber es kostet halt doppelt so viel, das ist jetzt auch nicht so sonderlich populär. Und deswegen müssen wir da noch stärker dran arbeiten, dass es da bessere Lösungen gibt.
Sind die zeitnah zu erwarten?
Also ich glaube, dass momentan enorm viel an Forschung, an Pilotprojekten da laufen. Und ich bin von Ausbildung Ingenieur und ich bin sehr überzeugt davon, dass da gute Ideen auf dem Weg sind. Und wenn man nochmal zurückspult, damals 2019, 2020, die Diskussion, ob jetzt eine Wärmepumpe im Altbau geht oder nicht und ob es das jetzt auch geht, ohne einen sechsstelligen Betrag zu zahlen. Also da haben wir vor ein paar Jahren Dinge diskutiert, die heute eine absolute Selbstverständlichkeit sind. Dann haben wir vor 3-4 Jahren über Energiemanagement-Sachen diskutiert und jetzt, wenn ich schaue, ich kann es jetzt bei uns mit einer App anklicken, mach ein paar Klicks, dann ist das Ding da, machen wir uns jetzt 1000 Leute in der Woche. Also es gibt so viel Chance und Veränderung, deswegen darf man die Augen nicht zumachen vor den Chancen, die da höchstwahrscheinlich gerade sich entwickeln. Und ich bin mir sicher, wenn wir hier in 2 Jahren sitzen, dann schauen wir auf die Sache ganz anders, weil wir tolle neue Entwicklungen haben, spannende Pilotprojekte gesehen haben und sehen, auch im Mehrfamilienhaus kann man in der Blockbebauung da skalieren. Weil am Ende, was ist der Trick der Wärmepumpe? Ich ziehe mir, höchstwahrscheinlich 3/4 der Energie aus der Umweltwärme und die Innenstädte sind ja voller Umweltwärme. Es ist ja wärmer in der Innenstadt als draußen. Also von daher ist es nur die Frage, wie komme ich dran? Und da setze ich auf sehr, sehr viele pfiffige Ingenieure und den intensiven Wettbewerb, den es dort gibt. Und da bin ich mir sicher, dass sich gute Ideen durchsetzen.
Ich stelle mir gerade vor, ein Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt hat Prüfgebiete ohne Ende, wo Fernwärme nicht kommen wird und wo natürlich im Bereich Nahwärme alle möglichen Lösungen diskutiert werden. Es besteht ja bei so hochdynamischen Systemen immer die Gefahr von Fehlinvestitionen, dass man jetzt zum Beispiel große Leitungstrassen legt und dann kommt einer in 2 Jahren und hat die Lösung für die Innenstadtbebauung. Ist sicherlich auch eine wichtige Kommunikationsaufgabe, dass Sie die Öffentlichkeit über die technischen Entwicklungen sehr frühzeitig verlässlich informieren, oder?
Ja, also Kommunikation, darum geht es, glaube ich, in dieser Thematik zu 80%. Weil natürlich sehe ich ganz viele wirklich kritische Probleme und die haben wir noch nicht gelöst. Aber ich sehe auch, wenn man mal den Blickwinkel mal verändert, wir haben jetzt, ich glaube, noch knapp 18 Millionen fossilbetriebene Heizungen. Und ich bin mir sicher, in den Ein- und Zweifamilienhäusern haben wir 14 Millionen, die können wir ganz locker machen. Und bei den 3 Millionen Mehrfamilienhäusern, die wir haben, gibt es über 1 Million, wo man drumherum, obendrauf, locker auch Wärmepumpen bauen kann. Das bedeutet, wir haben 15 Millionen Häuser, wo wir jetzt schon anfangen können und einfach. Und dann, vielleicht müssen wir dann halt jetzt nochmal 2 Jahre, 3 Jahre uns auf den Umbau dieser Häuser fokussieren und uns dann den Spaß zu den Problemkindern, die wir haben und nicht gelöst haben, die nehmen wir uns dann. Und wenn man die Bereitschaft hat, da Schritt für Schritt schnell die ganz klaren zu gehen, dann hat man auch nicht dieses Investitionsproblem in der Größenordnung. Weil ich verstehe, dass jetzt auch viele Kommunen sich dem stellen, ihre Infrastruktur planen. Und ich glaube, dass auch das nur ein guter Prozess ist, weil wir sehen, was ist die erste Planung. Wir haben viele Konzepte gesehen, auch sicherlich mit sehr viel Wärmenetzen. Wenn man Baden-Württemberg sich anschaut, 95% werden jetzt gerade nicht gebaut, weil einfach zu teuer ist. Aber das ist ja auch eine Erkenntnis. Und dann muss man sich halt einen anderen Weg überlegen. Und die Auseinandersetzung damit führt zu besseren Lösungen. Und ich glaube, die Komplexität unserer Aufgabe erlaubt uns noch, die nächsten Jahre darüber zu streiten, was der beste Weg ist für uns alle.
Das neue Heizungsgesetz bringt ja auch bei der Kostenaufteilung eine Neuerung mit sich. Zumindest wird darüber gerade noch auf den Fraktionsebenen auch gesprochen, dass künftig auch Gebäudeeigentümer sich an bestimmten Kosten, unter anderem auch an den Netzentgelten mittlerweile, an den CO2-Kosten und an dem Aufschlag für die Biokomponente, die geplant ist, beteiligen sollen. Wer kommuniziert das eigentlich? Weil auch das dürfte ja ein Thema sein, was vielleicht nicht bei jedem Gebäudeeigentümer sofort ankommt. Sehen Sie sich da auch als Hersteller in der Pflicht?
Also sehe ich mich da voll in der Pflicht. Darüber müsste ich nochmal nachdenken. Werden wir das thematisieren? Auf jeden Fall. Weil, sag mal, wir wollen ja gute Technologie verkaufen, die dem Immobilienbesitzer auch Spaß macht. Und die ganzen Komplexitätskosten, wenn jetzt ich mit dem Vermieter noch CO2-Preise und Netzentgelte und so weiter hin und her verrechnen muss, ist jetzt nicht ein Thema, was in der puren Logik oder in der puren Technik verankert ist. Aber die ganzen Betriebskosten, die mit dieser Lösung verbunden sind, sind natürlich auch relevant. Und ich glaube, technische Lösungen, die diese Aufgabe dem Vermieter und dem Immobilienbesitzer das Leben einfacher machen, werden für ihn einfach attraktiver sein. Und deswegen werden wir sicherlich darüber reden, wenn wir Lösungen haben, die dieses Dilemma lösen, dass wir das klar als Vorteil kommunizieren.
Jetzt hatten wir ja das alte Gebäudeenergiegesetz. Das ist ja in einer Zeit auf den Tisch gekommen, als wir gerade so aus der Gaskrise infolge des Ukraine-Kriegs dann auch herauskamen. Und jetzt haben wir ein neues Gesetz, das aber ja auch wieder im Zusammenhang mit einer Gaskrise gerade neu auf den Weg gebracht wird. Wir haben jetzt aktuell durch den Iran-Krieg zwar keine Versorgungssicherheitskrise, aber ja durchaus eine Preiskrise. Trotzdem öffnen wir hierzulande für Gasheizung jetzt erstmal wieder stärker die Tür. Wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Was kriegen Sie da mit? Wie wird da aktuell diskutiert?
Also ich nehme in vielen Ländern ein bisschen anderen Ansatz wahr. Also wenn ich zum Beispiel an unsere Nachbarn in Holland schaue, die sind da an vielen Stellen deutlich pragmatischer und getrieben auch an bei so einfachen Sachen wie Photovoltaik. Für die war total verständlich, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach baue und ich brauche jetzt keinen Strom, naja, dann muss sie halt abgeschaltet werden, wenn ich den Strom nicht brauche. Das sind ja bei uns noch systemisch andere Betrachtungen, aber da sind die Länder teilweise anders und individueller, und was dann für die Gemeinschaft keinen Benefit hat, trägt auch die Gemeinschaft nicht. Vor diesem Hintergrund ist auch diese Entwicklung raus aus dem Gas häufig mit einem Ticken mehr Pragmatismus geprägt. Also auch diese ganze Diskussion bei uns, kann man Hybrid noch machen, die uns dann Lösungen mit, je nachdem, wie die Energieverfügbarkeit ist, mache ich halt eher elektrisch oder mit Gas und spare auch schon mal 80% der CO2-Emissionen, wird auch da anders gesehen. Und ich sehe auch in Osteuropa eine andere Position Richtung Bezahlbarkeit. Und von daher ist die Diskussion in anderen Ländern wirtschaftlicher und sag mal pragmatischer als die ich in Deutschland wahrnehme. Und auch offener für die ersten kleinen Schritte in die richtige Richtung, dass man da jetzt bereit ist, mehr über Preise und Markt zu regeln und weniger über Förderung und Ordnungsrecht. Das macht es auch noch ein bisschen einfacher in anderen Ländern. Und sag mal, wenn man sich anschaut, was das bedeutet in der verbauten Heiztechnik, sieht man jetzt eine relativ große Spreizung von Ländern, die jetzt schon eigentlich durch sind mit der Elektrifizierung, wie zum Beispiel in der Schweiz, Skandinavien etc. Und Länder, die da noch einen weiteren Weg haben. Aber in der Breite ist es in Europa überall so, der Wärmepumpenabsatz wächst und der Gasabsatz geht zurück.
Jetzt haben Sie mit dem internationalen Bereich natürlich auch einen Themenbereich angesprochen, den man keinem Wärmepumpenhersteller in Interviews und Podcasts ersparen kann. Warum sind Wärmepumpen in Deutschland so teuer?
Also, der Umbau mit einer Wärmepumpe, wenn man da aufs Papier schaut und schaut, was wird mir jetzt zum Beispiel in England angeboten oder in Holland, dann sieht man, dass der Immobilienbesitzer hier eine andere Rechnung oder ein anderes Angebot vorgelegt bekommt. Und ich glaube, es sind zwei, drei Effekte drin. Also erstens haben die Deutschen einen anderen Anspruch an ihre Heizung. Wir lieben es, wenn unsere Heizung über 20 Jahre läuft und in Holland und in England da sind wir zwischen 8 und 12 Jahre. Das heißt, wir machen andere Systeme, wollen eine andere Langlebigkeit. Und das ist insbesondere dadurch abgesichert, dass wir technisch anders bauen, mit viel mehr Speichern und eine thermisch niedrigere Belastung. Das ist ein Thema eins. Zweitens, wir haben einen anderen Warmwasserkomfort als in vielen Ländern. Das heißt, wir brauchen da größere Systeme. Und das letzte Thema ist, wir sind als Ingenieursnation auch auf der Stromseite so, dass man in vielen anderen europäischen Ländern einfach die Wärmepumpe an den Hausanschluss anhängt. Wir aber aus Sicherheitsgründen und anderen Gründen eigentlich, wenn wir eine Wärmepumpe neu verbauen, braucht fast jeder einen neuen Hausanschluss. Da hat man nochmal 2.000 bis 4.000 Euro mehr auf der Uhr als in anderen Ländern. Und dann vielleicht noch ein Zusatzthema. Wir haben im Vergleich zu Frankreich, Frankreich hat in 2006 angefangen mit Wärmepumpen im Altbau. Wir haben damit bis 2020 gewartet, haben es aber jetzt geschafft, innerhalb von 4 Jahren da aufzuholen. Das heißt, ein Umbau, was die Franzosen in 20 Jahren gemacht haben, haben wir der Industrie und dem Handwerk innerhalb von 5 Jahren als Aufgabe gegeben, dass mit so viel Veränderungsdruck wir dann nicht in der gleichen Geschwindigkeit die Produktivität und Lernschritte gemacht haben, wie zum Beispiel in Frankreich innerhalb von 20 Jahren. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Aber das gibt uns auch die Chance, wenn wir diese Lerneffekte jetzt weiter fortsetzen, passiert gerade das, was wir alle sehen. Wir haben einen sehr intensiven Wettbewerb auf der Industrieseite und der Verarbeitung. Ich glaube, jemand, der sich auch drum kümmert, vielleicht 2, 3 Angebote zu bekommen, der sieht, dass da auch ein sehr, sehr gute Angebote und eine hohe Wirtschaftlichkeit in Deutschland inzwischen da sind.
Wenn ich dieses Gespräch jetzt mal so auf einen Punkt bringe, sehe ich jemanden mir gegenüber, der sehr entspannt eigentlich auf den Markt guckt und auch sagt, die Wärmepumpe wird sich durchsetzen. Das sehen wir in anderen Ländern mit etwas mehr Pragmatismus, haben wir auch Potenziale mit den Kosten runterzukommen. Ist diese ganze Diskussion um die Heizungsgesetzgebung damit auch irgendwie ein Stück weit überdreht und hinfällig, weil wir es vielleicht eigentlich gar nicht so detailliert bräuchten, weil sich der Markt ohnehin in Richtung Wärmepumpe bewegt?
Also ich glaube nicht, dass der Trend, den wir jetzt gerade sehen, in den Ein- und Zweifamilienhäusern und den freistehenden Mehrfamilienhäusern ausreicht, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und wir haben jetzt auch über mal die Förderkulisse und so weiter noch gar nicht geredet. Also da sind ja aktuell auch noch eine ganze Reihe Anreize gesetzt, wo man auch drüber nachdenken muss, okay, wie lange mache ich die mit der Technologieförderung, wie schmelzt sich das gegebenenfalls ab? Also da ist noch viel zu tun und viel zu streiten, weil es ja auch weitere Milliardeninvestitionen braucht. Und deswegen ist es gut, dass wir darüber diskutieren. Ich sehe die Diskussion, sag mal, im Speckgürtel und im ländlichen Bereich als einfacher. Ich sehe es jetzt in der ganzen Frage in den Innenstädten herausfordernd. Ich sehe es auch noch auf der ganzen, sag mal, Energie- oder Elektroversorgung super spannend, was wir da jetzt weitermachen und wie wir da auch unsere Stromherausforderungen in Deutschland lösen. Deswegen glaube ich, gibt's viele Sachen, die noch wirklich gut sind, dass wir da äußerst stark uns einsetzen für und viel streiten, um den richtigen Weg zu gehen. Weil mal dieser Sektor, wenn man auch in die ganze Energiepolitik reingeht, so wichtig ist für die Volkswirtschaft. Und ich glaube, uns wird es gut tun, wenn wir da sehr gute Entscheidungen treffen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu fördern.
Wenn Sie es zuspitzen müssten und 1 bis 3 Forderungen an die Politik formulieren wollten, würde Ihnen da was sehr Konkretes in der aktuellen Situation einfallen?
Also ich glaube, dass wir eine große Chance haben in Deutschland, wenn wir mehr Markt wagen. Das kann man super sehen jetzt an diesen ganzen ordnungspolitischen Sachen. Braucht man momentan nicht, um damit die Wärmepumpe sich da durchsetzt. Aber ich kann viel besser an Strompreis und den Stromsteuern drehen. Also deswegen mehr Markt wagen. Ich glaube, es ist wichtig, langfristige Orientierung zu geben, weil wir jetzt am Umbau arbeiten unserer Infrastruktur und da hat eine Heizung ein 20-jähriger Horizont, aber Energieinfrastruktur 40. Das heißt, wir brauchen eine klar beschriebene Vision und langfristige Leitplanken dahin. Und dann das dritte Thema, was ich sehe, ist, wenn wir gerade sehen, aus geopolitischen Konflikten haben wir jetzt Schmerzen auf gewissen Themen, die annehmen und dann damit investiv umgehen, damit wir uns da entkoppeln und keine Pflaster kleben und da konsumtive Watte ausstreuen. Das wären meine 3 Wünsche.
Ja, dann vielen Dank, Herr von Schröter, dass Sie bei uns waren und vielen Dank, lieber Jürgen, dass ich hier sein durfte.
Ja, lieber Chris, auch vielen Dank an dich, aber auch nochmal an Herrn Schröter. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal gewesen, dass wir uns insgesamt sprechen und auch auf den Energietagen sprechen. Bis dahin alles Gute.
Ja, vielen Dank, hier bei euch gewesen zu sein. Hat Spaß gemacht.
Energietage 365. Der Podcast zur Energiewende und Klimaschutz.